70 vor Christus, wo nämlich Nehemia den Auftrag bekommen hat von Gott, die Stadtmauer von Jerusalem wieder aufzubauen. Ich habe euch mal den Bibeltext mitgebracht. Wer lesen kann, ist im Vorteil, habe ich mir gedacht. Und so können wir mal diesen Text zusammen lesen. Wichtig ist, dass man auch den Zusammenhang kennt. Deswegen mute ich euch mal zu, den ganzen Text durchzulesen. Sanballat verspottet die Juden. So fängt es im Kapitel 3 an. Als Sanballat erfuhr, dass wir mit dem Bau der Stadtmauer begonnen hatten, da packte ihn der Zorn. Er verspottete uns vor seinen Vertrauten und den Truppen von Samaria. Was wollen diese armseligen Juden eigentlich? Jerusalem zur Festung ausbauen? Sie meinen wohl, wenn sie Opfer darbringen, man könnte auch sagen beten, dann könnten sie was erreichen. Dann könnten sie an einem Tag fertig werden. Mit diesen verbrannten Steinen und diesem Schutt wollen sie eine neue Stadtmauer errichten? Der Ammoniter Tobia stand neben ihm und pflichtete ihm bei und sagte, sollen sie doch bauen. Wenn ein Fuchs an der Mauer hochspringt, dann fällt sie wieder in sich zusammen. Und weiter geht's im vierten Kapitel. Als Sanballat und Tobia, die Araber, die Ammoniter und die Einwohner von Aschdod erfuhren, dass der Aufbau der Jerusalemer Mauer Fortschritte machte und die letzten Lücken schon fast geschlossen waren, da gerieten sie in Wut. Sie verbündeten sich, um Jerusalem anzugreifen und unsere Pläne zu durchkreuzen. Wir aber flehten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht Wachen auf. Das Volk der Judäa sang ein Klagelied. Die Kraft der Träger reicht nicht mehr, der Schutt ist viel zu viel. Alleine ist es uns zu schwer, wir kommen nie ans Ziel. Unsere Feinde dachten, noch bevor die Juden uns bemerken, sind wir schon mitten unter ihnen, bringen sie um und zerstören ihr Bauwerk. Aber immer wieder kamen Juden, die in ihrer Nähe wohnten, zu uns und erzählten, was die Völker ringsum gegen uns im Schilde führten. Darum stellte ich dort wehrfähige Männer auf, wo die Mauer noch besonders niedrig war und Lücken aufwies. Sie waren nach Sippen eingeteilt, mit Schwertern, Lanzen und Bogen bewaffnet. Ich sah mir alles nochmal genau an und dann sagte ich zu ihnen, den führenden Männern und zum übrigen Volk, habt keine Angst vor ihnen. Vertraut dem Herrn, denn er ist groß und mächtig. Kämpft für eure Brüder und Söhne, für eure Töchter und Frauen und für eure Häuser. Doch ich betete, Herr, unser Gott, hör doch, wie sie sich über uns lustig machen. Strafe sie für ihren Spott. Sorge dafür, dass ihnen ihr ganzer Besitz genommen wird und sie in ein fremdes Land verschleppt werden. Als nun unsere Feinde hörten, dass wir alles wussten und dass Gott ihre Pläne vereitelt hatte, konnten wir wieder an die Arbeit gehen, jeder an seinen Platz. Allerdings baute von diesem Tag an nur noch die Hälfte der Männer an der Mauer weiter. Die anderen hielten in ihren Rüstungen Wache und waren mit Lanzen, Schilden und Bogen bewaffnet. Sie standen mit ihren Offizieren hinter den Männern, die an der Mauer arbeiteten. Die Lastträger trugen mit der einen Hand das Baumaterial, in der anderen hielten sie eine Waffe. Alle Arbeiter hatten ihr Schwert umgeschnallt. Der Mann, der mit dem Horn Alarm blasen sollte, blieb die ganze Zeit in meiner Nähe. Den führenden Männern und dem übrigen Volk hatte ich eingeschärft, die Mauerabschnitte, die wieder aufgebaut werden müssen, sind sehr lang. Darum sind wir auch weit voneinander entfernt. Sobald ihr irgendwo das Horn blasen hört, lauft sofort dorthin. Unser Gott wird für uns kämpfen. So arbeiteten wir alle vom Morgengrauen bis zum Einbruch der Dunkelheit und die Hälfte der Männer hielt mit der Lanze in der Hand Wache. Ich hatte allen befohlen, übernachtet in Jerusalem, damit wir nachts eine Wache übernehmen und tagsüber, damit ihr nachts eine Wache übernehmen und tagsüber arbeiten könnt. Sogar nachts zog ich meine Kleider nicht aus und auch meine Verwandten, meine Mitarbeiter, die Männer meiner Leibwache waren jederzeit einsatzbereit mit der Waffe in der Hand. Zur Erinnerung, Nehemia war der Mundschenk des damaligen Königs Artaxerxes I., in vielen Bibelübersetzungen auch Artasaster genannt. Und dieser König Artaxerxes war der Herrscher der ganzen damaligen bekannten Welt. Er war der Vorsteher eines Weltreiches mit unglaublicher Macht. Und Nehemia war sein Mundschenk. Ein Mundschenk, das war ein Mann, der musste alle Speisen und Getränke vorher testen, weil es war ein beliebtes Mittel, sich unliebsamer Könige zu entsorgen, indem man sie vergiftet hat. Das hat dann aber mit sich gebracht, dass dieser Mundschenk eine ganz wichtige Person für den König war. Es war seine Lebensversicherung. Ja, er hat diesem Mundschenk im wahrsten Sinne des Wortes sein Leben anvertraut. Es brachte natürlich dann auch mit sich, dass er hier sich ein besonderes Vertrauensverhältnis in der Regel entwickelt hat. So ein König, der hat natürlich da nicht irgendjemanden sich ausgesucht für diesen heiklen Job. Ja, er hat sich sehr, sehr sorgsam diese Person ausgesucht. Und in der Regel waren das auch sehr kluge Leute. Und die waren eben nicht nur Vorkoster, sondern oft auch Berater des Königs. Also Nehemia hatte eine herausragende Stellung. Also noch viel mehr als jetzt zum Beispiel der Kanzleramtsminister von der Frau Merkel. Der muss wenigstens ihr Essen nicht vortesten. Aber so in der Art und eben eine Nummer größer, das war Nehemias Stellung am Hof von dem persischen König. Und dieser Nehemia, so hatten wir ja schon in den vorigen Predigten gehört, der hat berichtet bekommen, wie es um sein Volk, das Volk der Juden in Jerusalem bestellt war, wie der Zustand der Stadtmauer in Jerusalem war. Und es hat ihn dermaßen gebeutelt, dass er weinen musste und viele Tage gebetet und gefastet hat. Und dann, nach dieser Zeit des Betens und Fastens, hat er sich ein Herz genommen und ist dem König gegenübergetreten und hat eine Bitte vorgetragen, dass er die Erlaubnis bekommt, nach Jerusalem zu reisen und die Stadtmauer neu aufzubauen, um, wie er es ausdrückte, die Schmach seines Volkes und seines Gottes zu tilgen. Wir können jetzt also an dieser Stelle mal kurz festhalten, dass Nehemia einer der ersten Urlauber der Geschichte war. Das war, Urlaub hieß nämlich Erlaubnis, ja, daher kommt das Wort Urlaub. Hochgestellte Persönlichkeiten am Hof, am Königshof, bekamen die Erlaubnis, sich eine Zeit vom Königshof zu entfernen, um ihren privaten Dingen nachzugehen. Das ist eine sehr interessante Geschichte, denn den Urlaub, den wir heutzutage kennen, den gibt es erst, man höre und staune, seit dem 19. Jahrhundert. Bis dahin gab es keinen Urlaub. Und der Urlaub von Nehemia war auch ein bisschen länger, wie wir das heute so kennen. Der war nämlich bei der ersten Runde 10 bis 12 Jahre vom Königshof fort. Also, dass der König Artaxerxes dem Nehemia einen solchen großen und gewaltigen Urlaub überhaupt gewährt hat, war eine unglaubliche Gunst. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich gewesen. Und sie zeigt eigentlich dieses große Vertrauensverhältnis. Nehemia ist also zurückgegangen nach Jerusalem, um diese Stadtmauer neu aufzubauen. Wir haben schon darüber gehört, dass er da alles Volk mobilisiert hat, alle motiviert hat, dieses große Werk in Angriff zu nehmen. Und hat das auch in hervorragender Weise gemacht. Aber kaum hat er mit dem Wiederaufbau begonnen, so haben wir hier im Bibeltext gehört und gelesen, gab es sofort massive Widerstände. Es war ja schon ein gewaltiges Wunder, dass der Artaxerxes dem jüdischen Volk erlaubte, in die Heimat zurückzukehren. Beziehungsweise das waren sogar die Vorgänger, nämlich der König Kyros und der König Darius. 70, 80 Jahre vor Nehemia durfte das Volk Gottes wieder zurückkehren in seine Heimat, nachdem sie 70 Jahre in der Verbannung gelebt hatten. Der König Darius hatte dem Esra erlaubt, den Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen. Also man muss ja wissen, nachdem der Nebukadnezar, der chaldäische, assyrische König, Jerusalem eingenommen hat und das Volk Israel quasi genommen hat und in ein anderes Land gebracht hat, da wurde das ganz Jerusalem zerstört. Also die haben alles platt gemacht. Der Tempel war natürlich als wichtiger Ort sofort niedergebrannt worden. Die Stadtmauern wurden geschleift, damit die Stadt sich nicht nochmal erheben kann. Und die meisten Häuser wurden zerstört und die allermeisten Menschen wurden entweder umgebracht oder quasi entführt, deportiert. Die chaldäischen Herrscher, eben unter Nebukadnezar, waren sehr, sehr grausam. Die haben das als Machttaktik benutzt, ja, Völker zu entwurzeln und an ihre Stelle andere Völker zu setzen, die auch irgendwo rausgerissen wurden und auf diese Art und Weise nach dem Motto Teile und Herrsche die Kontrolle zu bekommen. Die persischen Könige, die danach kamen, waren sehr viel klüger. Die waren viel humaner eingestellt und haben, wie ich gerade erzählt habe, eben den Juden 536 vor Christus erlaubt, in ihre Heimat zurückzukehren und später dann eben den Tempelbau dem Esra erlaubt und der Artaxerxes, der hat eben sogar erlaubt, die Stadtmauer wieder aufzubauen. Und das war echt sensationell, dass er das gemacht hat. Weil in der Regel haben sich Städte, die dann wieder eine Stadtmauer hatten, dann wieder groß gefühlt, kamen sich also mächtig vor und haben dann oft einen Aufstand angezettelt. Von daher, das musste der Artaxerxes eigentlich auch gewusst haben. Das war keine leichte Entscheidung, die er sich da gemacht hat. Ich denke, dass Gott auch sein Herz angerührt hat und ihn berührt hat, dass er da überhaupt mitgemacht hat. Die umliegenden Völker, die um Jerusalem herum gewohnt haben, die hatten natürlich ein Problem damit. Zum einen haben sie befürchtet, wenn die Juden da jetzt in Jerusalem wieder groß werden, dann machen die vielleicht Randale. Und wir kriegen dann auch was ab, weil dann kommt meistens der König mit einem großen Heer an und macht wieder alles kaputt. Und da leidet natürlich jeder drunter, ja. Nicht nur diese betroffene Stadt. Von daher kann man den Widerstand, den die da an den Tag gelegt haben, ein Stück weit erklären. Aber das zeigt auch, dass die Genehmigung, die Mauer wieder aufzubauen, ein richtig großes Wunder gewesen ist in der damaligen Zeit. Kein König hat es sich erlaubt oder getraut, Konkurrenz groß wachsen zu lassen, weil das eben oft mit Ärger verbunden ist. Und er hat dem Nehemia nicht nur die Erlaubnis erteilt, das zu tun, sondern er hat ihm auch noch sehr umfangreiche Mittel an die Hand gegeben. Zum einen wahrscheinlich finanziell, ich meine, der Nehemia war ein reicher Mann. Er hat ihm aber auch Empfehlungsschreiben mitgegeben für die umliegenden Könige oder Distriktherrscher. Er hat sogar Befehle mitgegeben, dass der Forstmeister in der Region verpflichtet ist, dem Nehemia und dem jüdischen Volk Baumaterial zur Verfügung zu stellen. Das war eine tolle Nummer für mich als Architekt. Ein Blankoscheck, ja, hat er ihm ausgestellt. So viel du brauchst, geh hin und hol dir's. Ziemlich erstaunlich. Und jetzt wird die ganze Geschichte aber erst richtig spannend. Kaum haben sie mit der Arbeit begonnen, geht der Ärger los. Es wird berichtet, dass die Feinde richtig wütend geworden sind, voller Wut. Man könnte ja eigentlich denken, wenn man so berufen wird, so spektakulär wie Nehemia, ja, das ist ja toll, dann läuft alles wie von selbst. Dann geht es auch genau in dem Stil weiter. Aber weit gefehlt, so war es nicht. Ja, sondern sofort nach dem Beginn der Bauarbeiten haben die Feinde sich zusammengerottet und haben das Werk, was da begonnen werden sollte, bekämpft. Ich weiß nicht, ob ihr dem so nachempfinden könnt, aber meine Frau und ich, wir sind hier vor 35 Jahren nach Heidelberg berufen worden. Wir haben auch erstaunliche Führungen erlebt und dachten in unserem jugendlichen Leichtsinn, naja, wenn das so toll losgeht, dann kommen wir nach Heidelberg, kriegen sofort eine Wohnung und alles ist in bester Ordnung, finden eine tolle Gemeinde und die Kiste läuft. Ja. Stattdessen mussten wir feststellen, dann ging der ganze Zirkus erst los, wir haben gar keine Wohnung gefunden. Wir waren schockiert als Ostfriesen, Norddeutsche, da oben, da hast du als Student ein tolles Haus mieten können für ein Apfel und ein Ei. Und hier in Heidelberg, das war doch sehr ernüchternd. Und dann, ja, so ähnlich muss ich Nehemia auch wohl vorgekommen sein. Er kommt da an, hat einen Riesenauftrag, hat wirklich erlebt, dass sogar der König, der größte König der damaligen Welt, seinem Ansinnen positiv gegenüber eingestellt war, hat ihm alles mitgegeben, kommt dahin, legt los und sofort gibt's Ärger. Ich finde es jetzt an dieser Stelle auch sehr spannend, mal die Taktik des Gegners zu beleuchten, wie er versucht hat, dieses Werk zu verhindern. Die erste Aktion ist Spott. Nehemia 3, Vers 33, als Sanballat erfuhr, dass wir mit dem Bau der Stadtmauer begonnen hatte, da packte ihn, wie gesagt, der Zorn. Er verspottete uns vor seinen Vertrauten und vor den Truppen Samarias. Das ist ein sehr probates Mittel, was oft eingesetzt wird, was der Feind Gottes auch immer wieder einsetzt. Spott ist eine unglaublich mächtige Waffe. Der Hiskia, der König von Israel vor der Verbannung, hat das Gleiche erlebt. Nebukadnezar steht vor den Toren Israels und lässt in aller Öffentlichkeit einen Spottbrief verlesen, wo er über die schwachen Juden herzieht und über Gott, über ihren Gott herzieht. Ja. Und Jeremia war irgendwie beschämt und fassungslos. Ja. Auch er hatte damit schon zu kämpfen. Selbst Jesus musste als letzten Angriff Spott ertragen. Ja, könnt ihr euch erinnern, da hing er da am Kreuz unter unwahrscheinlichen Schmerzen und die Leute sagen, wenn du wirklich Sohn Gottes bist, dann steig doch runter. Das ist unwahrscheinlich, das geht ganz tief. Spott ist eine ganz tückische Waffe, die tief in unser Herz eingreift, weil Spott greift unsere Persönlichkeit an. Und das richtig gut gemachte Spott, ja, der trifft uns deswegen auch, weil er unsere eigenen Defizite nämlich ziemlich genau anspricht. Ja, in unserer Geschichte hier von Nehemia, von wegen, was wollt ihr denn? Ihr seid eine kleine Schar, ihr habt keine Kraft, ihr habt keine Macht. Die Steine sind doch alle angekokelt, das Baumaterial taucht nichts und ihr kriegt das sowieso nicht fertig. Da sind ja viele Dinge wahr dran. Und das ist ja genau das, was am Spott so weh tut. Unsere Defizite, unsere Schwächen werden uns schonungslos gegenübergebracht. Und das tut richtig weh. Wie ist jetzt Nehemia mit diesem Spott umgegangen? Auch sehr interessant, wie er reagiert hat. Da steht nämlich im Vers 36 und 37, doch ich betete. Herr, unser Gott, hör doch, wie sie sich über uns lustig machen und so weiter. Nehemia hat diesen Spott genommen und Gott hingehalten. Hiskia hat seinerzeit auch diesen Brief, den er da bekommen hat und der so in der Öffentlichkeit vorgelesen wurde, in den Tempel getragen und Gott vorgelesen und gesagt, guck dir das an, was die über uns schreiben. Das ist eine sehr gute Methode. Wenn ich mich mit diesen Inhalten erstmal auseinandersetze, dann fängt dieses Gift eher an zu wirken. Wenn ich das aber adressiere, an Gott, zu Gott hin adressiere, ihm klage, ihm vortrage, dann kommt von ihm oft Trost und Stärkung und er handelt. Nehemia hat nicht gejammert. Das ist ja das, was wir Menschen so gerne tun. Wenn sowas Schwieriges auf uns zukommt, dann jammern wir gerne rum. Aber jammern führt nicht zu irgendeiner positiven Lösung. Jammern ist immer, also ein alter Pietist hat mal gesagt, ist Weinen an des Teufels Brust. Sondern wenn du solche Dinge hast, die auf dich zukommen und die aber Gott klagst, wie die Psalmisten, ihr müsst euch mal die Psalmen durchlesen, was die Gott alles vor ihm ausgeschüttet haben, dann kommt das Herz zur Ruhe. Ja, dann kann ich auch offen werden, die richtigen Antworten von Gott zu bekommen, zu empfangen, zu hören. Das ist die richtige Art, mit Spott umzugehen. Widerreden und Gegenattacken bringen in der Regel nichts. Das habe ich in meinem Leben echt erfahren. Wenn man anfängt, sich gegen Spott zu wehren, dann macht man sich oft nur noch mehr lächerlich. Dann werden diese Defizite, die da aufgezeigt werden, umso schlimmer. Also Spott müssen wir wirklich Gott hinlegen und ihm darlegen. Die nächste Stufe der Eskalation, als das nicht gewirkt hat, war, dass die Juden, dass die Feinde sich zusammengerottet haben und wollten die Arbeiter am Bau überfallen, und zwar in einer Nacht- und Nebelaktion. Die Amerikaner haben ja im ersten Irakkrieg ihren Krieg Shock and Awe genannt. Das heißt übersetzt schockieren und Awe, das heißt Furcht einflößen. Das ist immer so die Taktik von kriegerisch gesinnten Menschen. Leute schockieren, indem sie mit einer unwahrscheinlichen Gewalt urplötzlich über sie hereinbrechen. Aber Gott hat die Juden davor gewarnt, hat ihnen also Hinweise gegeben, da kommt was auf euch zu. Und auch da wieder hat Gott dem Nehemia Weisheit gegeben, damit umzugehen. Er sagte nämlich, wir aber flehten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht Wachen auf. Also Nehemia hat auch hier wieder zuerst das Problem Gott hingelegt und um Hilfe gebeten, aber als nächstes hat er auch ganz konkrete praktische Schritte gemacht. Das gehört einfach auch dazu, nach dem Motto Ora et Labora, beten und arbeiten. Das gehört immer ganz eng zusammen. Er hat wehrfähige Männer aufstellen lassen, er hat es sehr klug angefangen, er hat an den Familiensinn der Leute appelliert, kämpft für eure Familien, ja, setzt euch für eure Häuser ein. Er hat ihnen was vor die Augen gemalt, wo es lohnt zu kämpfen. Ein guter Führer, der kennt einfach die Schwachstellen. Er weiß um die drohenden Gefahren. Er weiß aber auch um die Möglichkeiten, um das Potenzial. Ein guter Leiter wie Nehemia, der ermutigt die Leute. Er wendet ihren Blick weg von den Schwierigkeiten hin zu dem, der alles lösen kann. Ja, das gibt einen Perspektivwechsel. Wenn wir das hinkriegen, dann sehen die Probleme oft viel kleiner aus, wie wir sie am Anfang gesehen haben oder gemeint haben. Als Ergebnis kann man dann lesen, als unsere Feinde hörten, dass wir alles wussten und Gott die Pläne vereitelt hatte, da konnten wir wieder an die Arbeit gehen. Hier wird auch noch deutlich, dass Gott sein Volk tatsächlich nicht im Stich gelassen hat. Er hatte nämlich die Werke des Feindes offenbart, sodass die nicht in die Tat umgesetzt werden konnten. Gott selber hat für sein Volk gestritten. Und eine letzte Methode, als das dann auch nichts gebracht hat, da ging auf einmal die Entmutigung los. Das Volk der Judäa sang ein Klagelied. Die Kraft der Träger reicht nicht mehr. Des Schutz ist viel zu viel. Allein ist uns zu schwer. Wir kommen nicht ans Ziel. Ja, das Schlimme ist an dieser Stelle, dass das Gift des Spottes offensichtlich angefangen hat zu wirken. Sie haben in diesem Lied im Grunde genommen das gesagt, was der Sanballat ihnen vorher als Spott vorgeworfen hat. Genau das haben sie in diesem Spottlied also gesungen. Das Problem ist, sie haben den Lügen des Feindes geglaubt. Ja? In Wirklichkeit ist die Mauer nämlich in sensationellen 52 Tagen fertiggestellt worden. Am Ende lesen wir es dann. Aber sie haben an der Stelle, waren sie vollkommen entmutigt, weil durch den Spott sie diesen Lügenglauben geschenkt haben. Es gibt ein super tolles Buch zu dem Thema Lügen, die wir glauben. Auch heute noch gibt es viele Lügen, die wir glauben und die uns da in die Irre leiten. Nehemia hat diesem Gift des Spotts und der Entmutigung sehr klug entgegengewirkt. Er hat ihnen Gott als den großen Gott der Vergangenheit ganz deutlich vor Augen gemalt. Den furchterregenden Gott, den Herr der Heerscharen, der schon oft für sein Volk gekämpft hat. Und das hat die Leute wirklich ermutigt. Ein Blick in die Vergangenheit. Und er hat praktische, sehr kluge Maßnahmen getroffen. Und das Allerwichtigste, Nehemia war auch ein Vorbild. Er saß nicht in der Etappe, hat sich versteckt und die anderen machen lassen, sondern er war an vorderster Front, Tag und Nacht präsent, hat seine Kleider nicht mehr ausgezogen, hat sein ganzes Geld, seine Diener, seine Soldaten, seine Leibwache, alles eingesetzt, um dieses Werk zu Ende zu bringen. Nebenbei gesagt, ist euch schon mal aufgefallen, was Nehemia eigentlich bedeutet? Nehemia heißt, Gott tröstet. Ich finde das so unglaublich, dass Gott so einen Mann mit so einem Namen an den Königshof von Persien bringt, ihn zu dem Top-Berater macht und dann schickt an diese Aufgabe. Solche kleinen Details in der Bibel, die begeistern mich immer vollkommen. Da bin ich immer wieder platt. Ja, was hat diese ganze Geschichte nun eigentlich mit uns zu tun? Ich will einfach mal sagen, auch wir stehen in einem Auftrag Gottes, nämlich das Reich Gottes zu bauen. Hier und heute in Heidelberg. Auch wir müssen mit Widerständen rechnen. Es wird nicht immer einfach sein. Wir sind auch eine kleine Gruppe und unsere Kraft scheint uns manchmal auch sehr gering. Aber wir haben dieselben Waffen, die Nehemia damals ausgepackt hat. Wir können, wenn wir verspottet werden, diesen Spott Gott hinlegen und ihm darlegen. Das ist nicht immer leicht, vor allen Dingen, wenn der Spott aus den eigenen Reihen kommt. Ich erinnere mich noch, als junger Christ hat mir mal ein Gemeindeleiter von einer Nachbargemeinde gesagt, ja, zu euch kommen ja immer nur die Loser, nur die Verlierer, die Penner und Drogenabhängigen. Das war auch so. Bei uns in der Gemeinde waren viele solcher Leute. Und ich, vielleicht 20 Jahre alt, habe diesem Herrn, Professor, Doktor, dann gesagt, wissen Sie, das ist eine große Ehre für mich, dass es so ist. Das heißt ja nichts anderes, als dass bei Ihnen kein Platz ist für solche Menschen. Und das hat ihn sehr erschüttert, ja, diese Antwort. Aber die war nicht von mir, das war wie ich von oben, Inspiration. Das ist ganz schlimm, wenn wir Spott aus den eigenen Reihen spüren. Das tut richtig weh. Wir bekommen auch Angriffe von außen. Wenn ihr euch als Christen irgendwie positioniert, könnt ihr oft euer blaues Wunder erleben. Ich kenne die Organisation Wüstenstrom, die sich für Menschen einsetzen, die mit Thema Homosexualität kämpfen. Die sind im Internet so unglaublich angegriffen worden, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich kenne Leute, die sich gegen Abtreibung eingesetzt haben, weil das eben ihre Haltung ist. Die haben sich auch wirklich dicke Klamotten anziehen müssen. Die haben wahnsinnig viel auf die Mütze gekriegt. Auch wir Christen heute müssen mit Entmutigungen kämpfen. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich mir das ganze Flüchtlingsdrama anschaue, da bin ich überfordert. Und ich habe auch das dumpfe Gefühl, dass die Politiker überfordert sind. Aber dann können wir uns an den wenden, der wirklich in der Lage ist, mit diesen Dingen umzugehen. Wir können ihn um Hilfe und um Weisheit bitten. Wir müssen uns dazu an den erinnern, in dessen Auftrag wir eigentlich unterwegs sind. Das ist ganz wichtig. Wenn wir uns klar werden, ja, wir haben es mit Gott zu tun, dann für ihn sind das kleine Dinge. Für uns ist es oft groß. Wilhelm Busch, der berühmte Prediger, also nicht der Geschichtenschreiber, sondern der Prediger Wilhelm Busch, der zeitweise im KZ saß, der hat mal gesagt, wer seine Knie vor Gott beugt, braucht sie nicht mehr vor Menschen zu beugen. Das ist ein wunderbarer Satz. Wenn du deine Knie vor Gott beugst, dann brauchst du die nicht mehr vor Menschen zu beugen. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Du brauchst nicht aus Angst denen irgendwas sagen oder machen oder tun, was du eigentlich nicht willst. Wenn wir Dinge Gott vortragen, dann bekommen wir seine Perspektive, eine Adlerperspektive. Wir sehen die Dinge von oben. Ja, wir können aber auch ganz praktische Probleme bekommen. Ja, ich möchte euch ein Beispiel aus meinem eigenen Leben erzählen. Ich hatte mit einem Bauträger zu tun, der war unwahrscheinlich verlogen, hat ganz krumme Dinger gedreht und ich als Christ stand daneben. Die Bauherren wurden mehr oder weniger betrogen und mir war das also irgendwie zu arg. Ich habe es dann publik gemacht. Dann hat er mich dermaßen in die Mangel genommen, dass ich nicht mehr wusste, ob ich ein Männchen oder ein Weibchen bin, ja. Der hat mich so malträtiert, mich mit geschäftsschädigem Verhalten bedroht und Klagen und hin und her. Ich habe richtig Angst bekommen, totale Angst bekommen. Ich war ein junger Architekt, ich war vollkommen überfordert. Ich wusste echt nicht mehr, was ich tun soll. Dann habe ich angefangen zu beten und habe das Gott hingelegt und gesagt, Herr, du siehst, dass der Lügen über mich verbreitet. Alles, was ich sage, macht es nur noch schlimmer. Es war verrückt. Also ich konnte sagen, was ich wollte. Es gab keine sinnvolle Lösung. Und dann hat Gott eingegriffen. Plötzlich hat dieser Mann sich so in seine Lügen verstrickt, dass es einfach offensichtlich wurde und klar wurde, wer hier lügt. Also ich habe genau das gemacht, was Nehemia auch schon gemacht hat und Hiskia gemacht hat. Ich habe diese Not, diese existenzielle Angst Gott hingelegt, ihm geklagt, ihn gebeten und er hat eingegriffen. Es gibt noch so viele Beispiele, von denen ich euch gerne erzählen würde. Wir müssen als Christen nicht immer Opfer sein. Wir können handeln. Ein Beispiel greife ich euch noch als letztes raus. Die Aktion Justice for Jesus, Justiz für Jesus, arbeitet einfach daran, wenn gegen Sexsklaverei und Lohnsklaverei. Das ist auch ein Thema, was schier unendlich erscheint. Man steht davor, vor diesem Riesenberg und denkt, das kann einfach nichts werden. Und Gott hat ihnen ganz viel Klugheit gegeben, dass sie nämlich einzelne Fälle aufgreifen, total durchpauken, bis die Täter verurteilt sind. Und das wird dann richtig groß an die Glocke gehängt und hat dann bewirkt, dass also die Dinge sich nachhaltig geändert haben. Oder Open Doors, die sich um verfolgte Christen kümmern, haben viele, viele, viele Jahre Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Ich persönlich muss ganz ehrlich zugeben, ich war ein bisschen skeptisch, ob diese Superfrommen jemals Gehör finden in unserer Politik und Gesellschaft und in unserer negativen Presse. Aber sie haben es geschafft, dass ihr Verfolgungsindex mittlerweile von der Presse aufgegriffen wird und auch im Bundestag diskutiert wird. Ein ganz wunderschönes Beispiel. Ja, und last but not least, das Ganze geht nicht ohne Kampf ab. Wir müssen kämpfen, ja. Ich sage immer, im Schlafwagen-Express geht es nicht in den Himmel. Ja? Nur die gewaltsam Ringenden werden das Reich Gottes erben. Kennt ihr das Wort? Nur die gewaltsam Ringenden werden das Reich Gottes erben. Und das ist ganz existenziell wichtig, dass wir wirklich uns hinstellen. Wir wissen nicht mit unserer Kraft, mit seiner Kraft und uns bewusst sind, hinter mir steht einer, der ist viel größer. Aber wir müssen hinstehen. Wir müssen unseren Mann und unsere Frau stehen und ich möchte euch dazu Mut machen. Ihr oder wir sind keine kleine Schar. Wir sind nicht machtlos. Wir haben den lebendigen Gott auf unserer Seite. Und das, was er möchte, das wird geschehen. Und so möchte ich euch ermutigen, in eurem Alltag auch diese Dinge ganz konkret umzusetzen. Ja, wir sollten wieder Menschen werden, die diese Gesellschaft positiv prägen. Nicht der Schwanz, sondern der Kopf. Ja, die Leute, die sagen, wo es lang geht. Kaiser Wilhelm wurde noch von gläubigen Menschen erzogen. Und ich wünschte mir, dass wir heute den Politikern auch ein Stück weit Weisung geben können, sagen können, wo es lang geht. Und dass wir da eine ganz neue Stellung einnehmen. Aber eben auch in den kleinen Alltagsdingen, wo wir zu kämpfen haben. Wir können diese Prinzipien, die Nehemia so erfolgreich angewendet hat, auch in die Tat umsetzen. Und dazu wünsche ich euch Gottes Segen.